herzlich willkommen bei Alles Liebe Erika, dem etwas anderen Leadership-Podcast. Bei mir geht es um Selbstliebe, Klarheit, Energie, Freude und Erfolg. Denn Führung beginnt bei dir. So wie du dich führst, führst du auch andere. Ich freue mich, dass du hier bist. Lass dich ein, versuch ganz viel Neues und hab Spaß dabei. Einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann du meinen Podcast hörst. Heute wird es wieder extrem spannend, weil ich habe einen ganz tollen Gast, jemand, der Ähnliches wie ich macht, nur andere Schwerpunkte, und zwar die Frau Professor Dr. Lioba Wert aus Deutschland. Sie sind Expertin in vielen Bereichen. Ich habe mich natürlich vorher vorbereitet, aber ich habe auch Perplexity gefragt. Erzähl mir doch, was weißt du über die Lioba Wert? Und ich darf ganz kurz vorlesen und bitte ergänzen Sie dann oder sagen Sie, also ob Sie sich hier wiederfinden. Und zwar, die Professor Dr. Lioba Wert ist Diplompsychologin und Professorin für Sozial-, Wirtschafts- und Organisationspsychologie. Sie ist habilitiert und hat mehrere Lehrstühle in diesen Bereichen. Seit 25 Jahren leitet sie das Zentrum für Training und Weiterbildung, wo sie als Managementberaterin und Coach für Firmen, Institutionen und Einzelpersonen tätig ist. Themenschwerpunkte ihrer Expertise liegt in Selbstmanagement, Persönlichkeitsentwicklung, Organisationspsychologie, Change Management und Beratung in Übergangsphasen, das heißt Karriereende, Älterwerden, Lebensübergänge. Sie sind auch Fachbuchautorin und werden da extrem positiv zitiert, beispielsweise Mitautorin des Buches »In Forschung und Lehre professionell agieren«, welches von führenden Wirtschaftsmanagern und Präsidenten wie zum Beispiel Professor Dr. Hermann oder Professor Dr. Bullinger hoch gelobt wurden. Also ich freue mich riesig. Also in der Vorbereitung haben wir schon gedacht, ich freue mich auf die Fülle, die da ist. Und ich möchte abschließen mit einem wunderbaren Feedback, das ich auch von Ihnen gelesen habe. Lioba hat eine wundervolle Art, Menschen sofort zu begeistern und zu berühren. Es macht so unglaublich viel Spaß, von ihr zu lernen und Denkanstöße zu bekommen. Der Austausch ist immer hands-on, voller Humor. Das freut mich besonders, ja, das entspricht mir auch. Und gleichzeitig absolut empathisch. Wissen und Menschsein kommen auf eine beeindruckende Art zusammen. Ich kenne keinen Menschen, der bei mir zu so vielen Wow-Momenten geführt hat wie Lioba. Egal, ob ich eine ihrer großartigen Veranstaltungen besucht habe oder in einem Zoom-Call war. Und ihre Energie ist absolut ansteckend.
Das ist natürlich schön, mal so kompakt zu hören. Ja, wie cool.
Ich sehe sie jetzt auch strahlen, das finde ich total schön. Ja. Ich freue mich ja immer, wenn ich großartige Frauen in meinem Podcast habe, vor allem Frauen, die wirklich auch einen Unterschied machen in der Wirtschaft, auch auf Top-Ebene, und sie sind ja da seit vielen, vielen Jahren unterwegs, und wir haben uns vorgenommen heute, weil das sind die Schwerpunkte, in ihrem beruflichen Alltag ist das Thema gekonnt älter werden und auch wie man mit Macht und Machtpositionen gut umgehen kann.
Sehr, sehr gerne.
Super. Erste Frage gleich, was beschäftigt Sie denn gerade zu diesen Themen hier, beziehungsweise wo erleben Sie auch Muster in der Begleitung von Menschen? Also wiederkehrende Themen.
Ja, naja, als ich vor über 25 Jahren gestartet habe, da ging es immer darum, dass Führungskräfte sagten, gib mir Skills, ja, sag mir, wie Führung geht, und dann mache ich das. Das heißt, wir waren alle, denke ich, damals auch mit den Kollegen damit beschäftigt, genau solche Seminare, Schulungen und auch Coachings anzubieten. Das hat sich meines Erachtens sehr gewandelt, und in dem Zuge haben sich auch meine Themen eben auf die von Ihnen genannten jetzt so ein bisschen zugespitzt, dass es vielmehr darum geht, Menschen eigentlich ein Grundverständnis dafür zu vermitteln, was passiert um dich herum und was passiert auch mit dir gerade. Und ich glaube, dass dieser Schlüssel, Bewusstsein zu kriegen für das, was da an Psychologischem in mir, aber auch um mich herum ist, dass das der neue Weg ist, den Führungskräfte gerade suchen und vermutlich eben auch brauchen. Und nicht mehr nur auf Skills reduziert zu sein.
Weil das ist ja genau das, mein Leadership-Podcast heißt ja Leadership Starts Within You. Und ich erlebe das genauso, dass umso komplexer, rascher, unsicherer es im Außen wird, desto mehr brauche ich diese innere Stabilität. Ich brauche diese innere Klarheit, diese innere Sicherheit, dass ich mich auch auf mich verlassen kann. Und viele haben, so wie Sie sagen, das ja auch nicht gelernt. Also man hat zwar gelernt, so welche Kompetenzen sind wichtig, aber wie kann ich das werden? Wie kann ich wirklich in mir gelassen sein, in mir ruhend sein und so weiter? Schau, jetzt strahlt sie auch.
Auf mir geht das Herz auf, wenn ich das höre, dass jemand da gleichgesinnt ist.
Ja, na, ist ganz wichtig, weil ich erlebe eben zu viel dysfunktionales Verhalten und toxisches Verhalten und weil eben zu wenig, wie Sie sagen, Bewusstsein da ist. Und wir wissen ja, dass wir zu 95% auf Autopilot oft laufen und eben uns wirklich diese innere Erkenntnis fehlt. Wie gehen Sie das denn mit Ihren Kunden und Kundinnen an?
Ja, das ist natürlich sehr, sehr breit gefächert, je nachdem, wen wir da haben, weil ich ja in verschiedensten Branchen unterwegs bin. Und wenn wir jetzt einfach mal die jungen Führungskräfte rausgreifen oder das mittlere Management rausgreifen, die tatsächlich ja eher noch ein bisschen skill-orientiert sind und wo es heißt, okay, ich muss führen lernen oder ich muss führen verbessern. Dann ist es natürlich gekoppelt daran, was bedeutet denn eigentlich Führung? Und Führung bedeutet eben auch Menschen in ihrem Denken, in ihrem Handeln in einer gewissen Weise ja zu beeinflussen. Ich möchte ja, dass sie am Ende eine bestimmte Leistung bringen, einen bestimmten Effizienzgrad bringen, eine bestimmte Qualität an den Tag legen. Und es ist nichts anderes als ein Machteinsatz. Also ich kann es natürlich über Führungstechniken vermitteln, was ich selbstverständlich auch tue. Aber ich kann es darüber hinaus eben darüber vermitteln, dass ich sage, okay, du möchtest einen Menschen bewegen. Wenn du einen Menschen bewegen willst, dann stell dir erstmal die Frage, was bewegt denn dich? Ja, was ist das, wo du bereit bist, überhaupt auf einen zuzugehen? Und ich glaube, das ist das, wie Führung heute sehr stark geworden ist, dass es mehr ums Wollen geht. Früher war es deutlich leichter, da hat man Dinge auch geschluckt. Das passiert heute zunehmend weniger. Ich muss ganz anders denkende Generationen bewegen. Und wenn ich das dann versuche, über einen großen Machteinsatz zu machen, dann ist es absolut kontraindiziert, weil das fliegt mir um die Ohren. Das funktioniert nicht. Und jetzt, finde ich, haben wir eine sehr spannende Aufgabe als Begleiter eines solchen Prozesses. Wir können nämlich ein Bewusstsein dafür schaffen. Macht liegt im Raum, aber wie fasse ich sie an? Mit welchen Werten verknüpfe ich sie? Wie will ich sie überhaupt ausleben? Das wäre so dieses eine, das nach außen einen Impuls zu setzen und Führung auszuleben. Und mein großer Schwerpunkt, gerade wenn es jetzt um die geht, die viel länger schon im Business sind, ich arbeite sehr viel auf Vorstandsebene, die wollen gar nicht lernen, wie Führung funktioniert. Die glauben ja, sie können das alles schon. Für die ist deutlich wichtiger hinzugucken, was tue ich eigentlich die ganze Zeit? Also mehr in die Reflexion zu gehen. Und da sehe ich meine große Vorliebe eben auch, diejenigen mal damit zu konfrontieren, auf Sachen zu gucken, wo sie bislang eben nicht hingeguckt haben. Und da geht es mehr darum, auch zu schauen, was macht denn die Machtposition, die ich jetzt schon so lange inne habe, eigentlich mit mir selber? Ein Mensch verändert sich in dem Kontext, in dem er steckt. Und was ist die Veränderung, der ich hier an dieser Stelle unterliege, die ich gar nicht so mitbekomme? Und wenn ich sie nicht mitbekomme, dann kann ich ja auch nichts dagegen tun, gegen vielleicht einen unerwünschten Einfluss. Und bei Macht können wir es ganz einfach auf den Satz runterbrechen. Macht korrumpiert. Punkt. Wenn ich lange Macht innehab, verändert sie mich und das nicht zu meinem Besten. Es sei denn, ich bin in der Lage, ihr etwas Konstruktives entgegenzusetzen. Und genau das ist dann mein Job, das eben für diese Situation, für diese Person dann rauszukitzeln und mit demjenigen sich anzuschauen. Das ist sehr, sehr spannend.
Großartig. Ja, ich weiß, weil ich sehr, sehr ähnlich arbeite. Und das Schöne ist eben auch, mit diesen unterschiedlichen Zielgruppen. Also einerseits unterrichten wir beide auch immer wieder an Universitäten und zugleich eben auf Top-Ebene. Und das ist sehr schön, weil bei den jungen Menschen, finde ich, geht es um die eigene Ermächtigung, überhaupt einmal zu erkennen, wer bin ich und mir eben diese Dinge auch zuzutrauen und mir zu erlauben, Nein zu sagen und Grenzen zu setzen und einzufordern. Und auf der anderen Seite, wie Sie sagen, wenn Menschen zu lange Machtpositionen sehen, auch hinzuschauen, was sind die blinden Flecken, die ich nicht mehr kenne und wo kriege ich vielleicht auch zu wenig Rückmeldung und Feedback, ja, und gehe dann in dysfunktionales Verhalten rein oder eine Wirkung, die einfach nicht dienlich ist, ja, der gesamten Organisation. Super. Ich würde noch gerne ein bisschen bei den Jungen bleiben, weil ich, also ich habe wirklich Hörer zwischen 20 wahrscheinlich, beginnt schon ab 20 Jahre und dann halt nach oben hin offen. Und ich weiß, dass gerade die Studenten, die ich begleiten darf, aber auch junge Führungskräfte, die ich manchmal begleite, Fragen haben ebenso, wie kann ich gut eben herausfinden, wofür stehe ich das? Also ich habe immer so drei Hauptfragen, die ich alle Führungskräfte frage. Erstens, wofür stehst du als Führungskraft? Was unterstützt und förderst du? Und was sind deine No-Gos? Also das sind so Basics. Aber wie unterstützen Sie oder welchen Tipp haben Sie für junge Menschen, die sagen, ich möchte mehr in die innere Ermächtigung kommen, in die innere Klarheit. Ich möchte mehr eben diesen inneren Kompass klar haben, um dann andere gut begleiten zu können, sie eben zur Höchstleistung auch inspirieren zu können.
Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, um mal eins, es gibt mehrere, aber eins rauszugreifen, dass es sehr wichtig ist zu gucken, wo hänge ich eigentlich fest? Und ich hänge fest, wenn ich in meiner Komfortzone stecken bleibe. Und es ist für meine Begriffe daher sehr wichtig zu wissen, wo ist die eigentlich? Ja? Wenn wir, wie Sie ja eben sagten, auch immer in diesem Autopiloten agieren, dann heißt das, wir sind in dieser Komfortzone auch drin und wollen die nicht so gerne verlassen. Und wenn ich merke, dass eine Führungssituation schwierig wird und mich an die Grenze bringt, dann neige ich dazu, alles zu tun, um die zu verteidigen und dann auch Führungsinstrumente zu verwenden. Vermeintlich aus Sachgründen, aber eigentlich, um mich in dieser Zone zu bewahren. Das ist zum Beispiel eine Sache, wo ich glaube, es ist sehr gut, hier mehr Wissen darüber zu haben, wo stecke ich da eigentlich fest und wo will ich nicht raus. Es hat auch viel damit zu tun, wo komme ich her? Also was zum Beispiel jetzt, um nochmal das Thema Macht aufzugreifen, was habe ich für ein Machtverständnis mitbekommen? Ja, wo habe ich das eigentlich her? Von einem Elternhaus oder von einer Ausbildungssituation oder ähnliches? Und was kopiere ich davon? Einfach unbewusst. Und was ist tatsächlich das Verständnis, was ich haben möchte? Also ich darf ja auch als Führungskraft für mich ein Idealszenario entwerfen, wie ich diese Rolle wahrnehmen möchte, mit welchem Wertekodex und mit welchen Dingen und mir das neu schaffen. Das tun wir häufig nicht, weil wir einfach das Althergebrachte nehmen und vielleicht in einem Mini-Aspekt abweichen. Aber da ermuntere ich auch gerne dazu zu sagen, nein, guck dir an, wo es herkommt, was dich geprägt hat und jetzt entscheide mal, möchtest du das behalten und was davon und was möchtest du über Bord werfen und dann tun wir das jetzt und generieren deins. Ja? Denn dann habe ich auch die Chance, wirklich authentisch zu sein. Ansonsten manövriere ich mich in ein kopiertes Verhalten oder in ein sehr eng gestecktes, was mich eigentlich nicht frei macht, um diese Rolle wirklich souverän füllen zu können.
Und ich finde, das ist ja das größte Geschenk an unserem Job, andere auch ein bisschen hier zu ermächtigen, in ihre eigene Kraft zu gehen. Weil wir haben wirklich oft, also Scheuklappen, ich habe gestern ein wunderbar, für mich sehr berührendes Coaching gehabt mit einer ganz tollen Führungskraft. Und die hat eine Coaching-Ausbildung gemacht. Und ich kann mich gut erinnern, ich habe vor 25 Jahren eine Coaching-Ausbildung gemacht. Und damals war so quasi der Auftrag, man darf nur Fragen stellen, als Coach nur Fragen stellen. Und sie hat das genauso auch jetzt gelernt und übernommen und hat gemerkt, sie sitzt in einem inneren Korsett fest, weil sie kann nicht nur fragen, sie möchte auch Hypothesen reingeben. Sie möchte vielleicht den eine oder andere Idee. Und gestern habe ich ihr gesagt, ich erlaub's dir, bitte mach das. Ja, also, und das, und wirklich so Tränen in den Augen gehabt. Und das war wie so, ich kann atmen, ich bin innerlich wieder frei, ich darf ich sein. Ja. Und das erlebe ich so oft in unserem Job, dass Menschen eben glauben, sie müssen so und so agieren, um erfolgreich zu sein. Sie haben ihre Vorbilder und verlassen dann die eigene, wie Sie sagen, auch Authentizität, die eigene Wirkungskraft. Und dieses immer wieder sie zurückzubringen zu sich selbst ist, finde ich, eine großartige Sache. Ich selber liebe Macht. Also das ist auch, habe ich erlebt, so dass manche dann irritiert sind, wenn ich sage, ich liebe Macht, weil ich möchte etwas bewirken auf dieser Welt. Aber die Frage ist, und so wie Sie auch sagen, wie setze ich Macht ein? Ja, und ist es eine korrumpierte Macht oder ist es eine wirkungsvolle, die dem Gemeinwohl dient? Und ich glaube, das ist wirklich so eine Gratwanderung, wo man einfach achtsam sein muss. Ja?
Ja, weil es ist ja nicht das Instrument, was das Problem ist. Es ist die Intention des Einsatzes des Ganzen, was das Problem ist, ne? Und die Handhabung dessen. Und natürlich ist jemand, der viel Macht hat, gefährlicher als jemand, der wenig Macht hat.
Aber nichtsdestotrotz kann er sehr viel mehr Gutes tun und bewirken, ne, und gestalten. Mir geht es genau wie Ihnen. Ich mag es auch, Dinge in der Hand zu haben, weil ich gerne gestalte, weil ich gerne die Dinge tatsächlich auch präge. Aber es ist gebunden daran, dass man sich dieser großen Verantwortung bewusst ist, die man in diesem Moment hat.
Jetzt haben Sie gesagt, Sie arbeiten eben hauptsächlich auch auf Top-Ebene. Same here. Was sind denn so die großen Fragen, die sich Führungskräfte, die Sie begleiten, gerade zum Thema Leadership stellen?
Ich erlebe, dass es tatsächlich für Top-Führungskräfte gerade schwierig ist, dass sie das Gefühl haben, in einem Spagat zu stehen, zum Beispiel, wenn sie jetzt mutige Schritte gehen wollen, dass sie da einen Teil auch auf Vorstandsebene durchaus im Vorstand oder von ihren Bereichsleitern oder Ähnlichem einen Teil haben, die da sagen, das ist noch viel zu zaghaft, was du tust, du musst noch viel stärker durchgreifen, und einen anderen Teil aber im gleichen Boot sitzen haben, der sagt, das ist völlig übermütig, was du da machst, so weit können wir gar nicht gehen. Also ich merke, dass tatsächlich dieses Mitnehmen der Menschen auf Top-Ebene für Dinge tatsächlich nach wie vor schwer ist. Also ich glaube, für sich können die alles sehr gut entscheiden und sind auch klar, was sie wollen. Aber das ist genau immer noch an diesem sozialen Gerange untereinander. Und es ist jetzt nicht eine Machtfrage, sondern es ist wirklich, also was für die schwierig ist, ist genau diese Bewertungen, die da drin liegen. Das darfst du nicht, das kannst du machen, das kannst du nicht machen. Und diesen gerecht zu werden, das erlebe ich als eine große Problematik oder auch als einen großen Stressfaktor, den sie hier unterliegen.
Und wenn diese Themen da sind, wie gehen Sie das dann kollektiv an? Also wie begleiten Sie dann diese Leadership-Teams, um aus diesem Spannungsfeld ein wenig rauszukommen?
Da gibt es zwei Wege. Das eine ist, ich habe nur denjenigen selber in ein 1-zu-1-Coaching, oder die andere Variante, wir arbeiten tatsächlich in der Organisation mit drin oder eben in einem Gruppenworkshop mit der ganzen Ebene. Für mich ist immer wichtig zu gucken, was für eine Situation haben wir denn hier überhaupt? Also es ist ja nicht so, als kann ich nur demjenigen sagen, okay, das ist eine Frage der Sozialkompetenz, jetzt machst du diese drei Sachen und dann hast du die alle überredet, überzeugt und im Boot. Sondern häufig ist es so, was für Restriktionen habt ihr eigentlich in der Situation? Der Kontext ist eine der größten Entscheidungsfaktoren, weil er lähmt alle oder er begrenzt eben alle. Das Zweite, was ich sehr spannend finde anzugucken, ist, was sind da für Typen, die aufeinander kommen? Also, was ist das für ein Mensch? Ja, und für diesen Menschen ist es tatsächlich absolut übermütig in seiner Sichtweise. Und für den anderen ist aufgrund dessen, wo er herkommt, das tatsächlich bedrohlich, was jetzt gerade passiert. Und dann mit denen möglichst eben gemeinsam anzuschauen. Ja, man kann genau diese verschiedenen Sichtweisen auf das Ganze haben. Und wie kann ich für den einen die Bedrohung vielleicht ein Stück auflösen? Woran ist sie gebunden? Und wie kann ich sie auflösen? Und für den anderen, wieso reicht dir das nicht, was da passiert, ne? Und dieses Gespräch einfach mal zu ermöglichen und dafür zu sorgen, dass die nicht alle in eine Verteidigungshaltung ihrer eigenen Position und Sichtweise gehen, sondern das nutzen als großes Potenzial, um eine bessere Entscheidung am Ende zu treffen. Und das ist die Erfahrung, die ich auch mache, dass wenn es uns gelingt, tatsächlich die Bedenken von den anderen als Fruchtbares zu nutzen, dann wird am Ende ein viel besseres Programm oder ein viel besseres Prozedere aufgesetzt, als es vorher der Fall gewesen wäre.
Ich habe jetzt gerade mitgeschrieben und fast das Gleiche, was Sie gerade gesagt haben, weil das mit dem Fruchtbar, das ist so wichtig. Also ich glaube eben, wie Sie sagen, wir müssen, wenn diese verkrusteten Strukturen da sind, den Boden aufbereiten. Es geht darum, achtsam, sanft eben da einander Respekt und Wertschätzung auch zu zollen für die unterschiedlichen Perspektiven, für die unterschiedliche Geschwindigkeit, für den unterschiedlichen Mut. Und das ist was, was ich auch liebe in meiner Arbeit. Dieses Bewusstsein schaffen. Und da fällt mir ein Zitat von der Virginia Satir ein, die hat gesagt, wir begegnen einander in den Gemeinsamkeiten und wachsen an den Unterschieden. Und wenn ich Unterschiede als Quelle für Inspiration wahrnehmen kann, als Bereicherung, dann bin ich natürlich aufgeschlossener. Aber, muss ich auch sagen, ich erlebe das oft auf Top-Ebene, wir haben einfach immer noch mehr Männer auch dort sitzen, dass sehr schnell Konkurrenz da ist. Also wenn unterschiedliche Meinungen sind, dass schnell ich in eine bedrohliche Konkurrenz gehe, anstatt eine inspirierende andere Meinung. Und da können wir, glaube ich, wirklich Vermittlerinnen auch sein in dieser Kommunikation. Ja?
Ja, und ich sehe auch, dass häufig Menschen, die überhaupt noch bereit sind, in eine solche Top-Position zu gehen, das wird ja auch durchaus weniger, dass die allerdings auch nicht immer bereit sind, überhaupt noch in solche Gespräche zu gehen, weil die halt sagen, so, das sind Störfaktoren, die anderen drumherum, jetzt lasst mich machen. Ja? Und wenn das natürlich ein Vorstandsgremium ist und jeder macht einfach seins und die sprechen nicht mehr drüber, dann habe ich natürlich desolate Unternehmenssituationen am Ende, wo unter Umständen die Dinge nicht mehr wirklich zueinander passen. Ne? Das ist auch eine Entwicklung, die ich jetzt immer mal wieder in Ansätzen sehe. Und gleichzeitig kenne ich Führungsteams, die menschlich so gut zusammengestellt sind, dass das fantastisch läuft. Ne? Ich glaube, dass wir tatsächlich auch von der Personalauswahl jetzt auch ein bisschen auf andere Dinge hier gucken müssen, damit das Ganze fruchtvoll verlaufen kann. Also das, ja, das kommt eine neue Problematik, glaube ich. Ja.
Ja, und das ist ganz wichtig. Also ich war vor 25 Jahren in der IBM weltweit schon verantwortlich für ein sogenanntes Leadership Development Center. Und da ging es darum zu schauen, dass wir neue Führungskräfte eben, also dass wir sicherstellen, dass die wirklich das Potenzial haben, Menschen zu führen, dass er oder sie nicht nur Expertinnen sind in dem, was sie machen, sondern wirklich auch diese sozial-emotionale Kompetenz und den Willen haben, andere zu begleiten. Und ich sage ja immer, umso älter ich wäre, auch, also Menschenführung ist wirklich herausfordernd. Also man muss Menschen wirklich mögen. Man muss aushalten, dass sie einen nerven manchmal, hoch irritieren, also dass man frustriert nach Hause geht. Das gehört dazu, wenn wir Menschen begleiten. Und zugleich ist es, finde ich, eines der erfüllendsten Sachen, wenn ich sehe, wie sich andere entwickeln, entfalten, erblühen.
Das Dumme ist halt, dass die Forschungsbefunde zeigen, je länger ich in einer Machtposition bin, desto mehr nimmt diese Fähigkeit ab. Es nimmt die Empathie ab, es nimmt die Ich-Bezogenheit zu. Ich bin der Nabel der Welt, ne? Um mich dreht sich alles. Ich bin der Entscheider und Gestalter. Und damit übersehe ich, ob ich will oder nicht, das ist kein böser Wille, übersehe ich aber diese Details der anderen, diese positiven Aspekte der anderen. Das heißt, ich habe gar nicht mehr so ein großes Interesse, aber auch nicht mehr so eine große Fähigkeit, mit denen wirklich zusammenzuarbeiten, zu diskutieren, das genau hinzukriegen, was sie sagen. Ja, das ist so ein bisschen das Dilemma über die Zeit. Und wenn ich natürlich die Begeisterung dafür habe, mit Menschen Dinge zu tun, dann ist das schon mal wichtig als Motivation. Ich muss aber gleichzeitig meine Fähigkeit dafür auch weiterhin trainieren. Ansonsten bin ich zu abstrakt unterwegs für das, was da eigentlich ganz konkret im Detail gefordert wird. Ich glaube, dass wir Coaches da auch eine neue Rolle kriegen, da besser zu begleiten, auch eben machtaffin Inhalte mit reinzubringen, die hier helfen.
Absolut, absolut. Und ich denke, meine gewisse innere Distanz ist auch notwendig, um handlungsfähig zu sein. Aber wenn ich quasi die Verbindung verliere, dann wird es schwieriger. Und ich erlebe das ganz oft. Also wenn ich mit Managern, also mittleres Management, arbeite und die einfach auch mehr Kontakt wollen, teilweise zum Top-Management. Die wollen auch eben gesehen werden, die wollen hier also Kommunikation stärken und so weiter. Ja, und das hat schon viel mit der eigenen Haltung und Einstellung zu tun, ja. Sehr spannend. Dann schauen wir vielleicht von den jüngeren Führungskräften zu den älteren oder erfahrenen Führungskräften. Eben, das ist ja ein Herzensthema mittlerweile von Ihnen, gekonnt älter werden. Wie kommt es dazu?
Ich bin älter geworden. Nein, das auch, aber es gibt tatsächlich drei andere Gründe. Das eine ist, als Wirtschaftspsychologin ist natürlich für mich die demografische Entwicklung ein wichtiger Aspekt. Also es wird schwieriger für uns. Fachkräftemangel ist ein Thema. Das heißt, wir müssen tatsächlich Menschen länger im Arbeitsprozess halten oder irgendwie zurückgewinnen. Von daher ist das Älterwerden ein Thema. Das zweite ist, mein Klientel wird tatsächlich auch älter oder ist älter geworden. Ich habe sehr, sehr viele Stammkunden, die ich schon eben seit 15 Jahren oder ähnlichem begleite. Und da haben sich die Themen verschoben. Und da war plötzlich das Älterwerden ein Thema. Insbesondere die Leistungsfähigkeit, die sich schlicht und ergreifend verändert mit den Jahren. Ich sage nicht verschlechtert, ganz bewusst, sondern verändert. Und Da erfordert es einen anderen Umgang. Und zum Dritten ist es so, dass ich aus einer Großfamilie komme. Das heißt, bei uns waren immer schon Generationen vermischt untereinander da. Und von Kindesbeinen an hat mich immer die älteste Generation am meisten fasziniert. Und das ist bis heute so geblieben. Und jetzt habe ich eigentlich das Glück, dass ich diese Themen tatsächlich gut zusammenbringen kann. Und hier an dieser Stelle jetzt einen ganz eigenen Blick, also einerseits als Angehöriger, als mit familiärem Background, aber auch als Fachliche da drauf werfen darf. Und das ist eine wundervolle Kombination.
Wir geben ja alle Ihre Links dann auch in die Shownotes. Das heißt, wenn man Sie kontaktieren möchte, was für Angebote gibt es da zum Beispiel im Augenblick? Also wenn jemand sagt, ich bin so kurz vor der Pensionierung oder ich möchte mich einfach mit dem Thema Älterwerden auseinandersetzen, was gibt es da für Möglichkeiten hinzuschauen?
Ja, ganz verschiedene. Zum einen, Ihr erstes Thema, was Sie angesprochen haben, die Ruhestandssituation, die ist natürlich prädestiniert dafür, denn Forschungsbefunde zeigen auch hier, dass es gerade je höher man im Leben gestanden hat, desto größer ist natürlich die Fallhöhe mit der Pensionierung und man unterschätzt das grandios. In den ersten 1 bis 3 Jahren gibt es häufig einen Absturz. Also kurzum, wenn wir das wissen, ist es sinnig, die Jahre davor damit zu beginnen, sich Gedanken zu machen, was könnte sein. Und bitte nicht einfach nur Gedanken machen, sondern am besten natürlich mit professioneller Begleitung sich das anzuschauen, um zu wissen, wo muss ich denn eigentlich hingucken. Also das als ganz normalen, wichtigen beruflichen Aspekt zu begreifen, den es auch entsprechend professionell vorzubereiten gilt. Wer aber schon drinsteckt, da ist es dann genauso sinnig, das zu tun. Also hier gibt es sowohl Coaching-Angebote, es gibt Seminarangebote, es gibt Keynotes, es gibt einen Online-Kurs, also alle möglichen Dinge. Das Zweite, was Sie angesprochen haben, das kann man schon früher tun. Also auch da haben wir eine große Zielgruppe, die durchaus schon mit 40 plus startet, sich Gedanken hierum zu machen. Was heißt das eigentlich, eben älter werdend zu arbeiten? Was heißt es auch privat? Und gerade die Babyboomer-Generation und die kurz danach sind in der Situation, dass häufig die eigenen Eltern pflegebedürftig werden und es zu einer immensen Doppelbelastung kommt. Ich habe meine Familie, mein Leben, ich habe meinen Job und jetzt kommen die Eltern nochmal oder Schwiegereltern auch dazu und ich muss es alles stemmen. Und auch das ist tatsächlich ein Schwerpunkt. Also ich habe ein Buch geschrieben auch zur Psychologie des Angehörigen, was genau in diese Situation fällt. Schreibe aktuell gerade das Fachbuch dazu für Mediziner und Gesundheitsberufe, sodass wir da eben auch versuchen, das Bewusstsein zu schärfen für genau diese Zielgruppe und wie können wir diese Menschen stark machen für diese schwierige Situation. Weil wir finden auch hier in der Forschung, dass sie immer wieder psychosomatisch belastet sind, dass sie die unsichtbaren zweiten Patienten, hinteren Patienten werden, also dass sie ausfallen und damit ist uns wirtschaftlich nicht gedient, damit ist den Krankenkassen nicht gedient und natürlich den Personen selber schon gar nicht. Und da ist es mir ein großes Anliegen, das aufrecht zu erhalten. Und
Großartig.
ja, und auch dazu gibt es dann entsprechende Veranstaltungen. Also ich habe eine Benefizreihe auch zum Thema gekonnt älter werden ins Leben gerufen, wo wir versuchen, viel Informationsveranstaltungen zu machen, um dafür aufzurütteln und wach zu werden und da einfach zu sensibilisieren, worauf es ankommt.
Großartig, Frau Wert, freut mich riesig, dass Sie das alles auch erwähnen, weil ich immer wieder Anfragen habe. Ich erlebe immer wieder, also ich begleite auch Führungskräfte teilweise seit 20 Jahren und dann unser Leadership Circle, wo wir also uns regelmäßig treffen, manche 10 Jahre und wo einer nach dem anderen schon in den Ruhestand geht. Und die wirklich auch, wie Sie sagen, also das ist eine Herausforderung, weil das sind Top-Manager in dem Fall, Managerinnen. Und das ist eine Herausforderung, wenn ich nicht ausreichend vorher andere Hobbys habe, dass ich dann nicht in so ein tiefes Loch falle, sondern wirklich gut auch weitergehen kann und eben auch sagen, wie kann ich mich selber gut begleiten? Das ist ja immer auch so mein Wunsch, wie kann ich meine eigene beste Begleitung sein? Der CEO, die CEO für mein Leben, ja. Finde ich großartig, geben wir natürlich alles in die Shownotes. Was ich aber auch stark erlebe, und das ist eben genau dazwischen, ist so, wir haben zuerst von den jüngeren Führungskräften gesprochen und jetzt die, die dann auch schon ausgleiten, wo ja auch ganz viel Wissen verloren geht. Und dazwischen brauchen wir ein Generationenmanagement. Wir müssen mit unterschiedlichsten Generationen arbeiten. Wie gehen Sie das an, beziehungsweise wo erleben Sie da Herausforderungen auch entweder selbst als Führungskraft oder aber bei Ihren Klienten und Klientinnen?
Also ich begleite diese Prozesse des Wissensmanagements tatsächlich nicht. Also das ist ein Part. Was ich hingegen mache, ich mache Schulungen in Unternehmen für das Thema Alter, älter werden, sowohl in der Personalentwicklung als auch mit den Sozialberatern, die zum Teil da sind und diese Sachen begleiten. Und ich mache es auch mit den Führungskräften. Das heißt, was ich tatsächlich tue, ich sensibilisiere quasi für alterssensible, altersgesunde Führung. Ja. Und transportiere auch viel Forschungsbefunde eben da rein. Worauf müsst ihr achten? Was für Schulungen habt ihr für die Älteren, die anders sein müssen als für die Jüngeren und sowas? Also diese Sachen ja, aber das Thema Wissensmanagement wird ja häufig gestört durch Vorurteile, die bestehen, dass man nicht miteinander will, aber auch eben das, egal welche Seite, also die Jungen wie die Älteren, ja. Aber auch dadurch, dass es gar nicht wirklich vorgesehen ist, dass es gar keine Strukturen dafür gibt, wie das genau abzulaufen hat. Ne? Also es gibt diesen subjektiven Widerstand in den beiden Seiten, aber es gibt auch objektiv häufig wenig, was wirklich darauf gut angelegt ist. Und da speise ich lediglich tatsächlich die Befunde rein. Also ich bin nicht derjenige, der hier Organisationsentwicklung oder Ähnliches betreibt.
Aber auch das ist wichtig. Also diese, wie wir sehen wieder so beim Anfang Bewusstsein schaffen, sensibilisieren, das ist das Wichtigste. Den Boden aufbereiten. Und ich erlebe das ganz oft auf der Uni auch oder an der Uni, wenn die Studenten so typisch so, die Alten sind alle gleich. Also ich kenne viele erfahrene Führungskräfte, die eine unglaubliche Energie haben und einen Drive. Und dann kenne ich auch Jüngere, die sehr viel Unterstützung, ja genau, phlegmatischer, genau, die sehr viel Unterstützung brauchen, um überhaupt in die Gänge zu kommen. Ja, und deswegen, also diese Schubladisierung muss einfach aufgebrochen werden. Ja, ich glaube, das ist ganz
wichtig. Also die ist ja in den Vorurteilen gegenüber dem anderen, die ist aber auch im eigenen. Also wir haben ja einen sogenannten Stereotype Threat auch in uns. Also das heißt, es muss gar nicht so sein, dass mir jetzt zum Beispiel als Älterem die Jungen diese Vorurteile entgegenbringen. Aber ich denke halt, ich bin ja viel langsamer als die. Ich spreche ja deren Sprache gar nicht. Also gerade die Sprache ist etwas, was heute am meisten auseinanderklafft. Und dass man dann denkt, ich sag's denen gar nicht. Ich mische mich da gar nicht ein. No? Das heißt, es kommt gar nicht dazu, dass überhaupt ein Miteinander stattfindet, weil ich mich selber schon ausbremse. Und das ist halt wieder total schade, dass es so ist. Aber auch da hilft letztendlich nur dieses ganze Impulse setzen. Ja. Also was ich tatsächlich anbiete, und das ist halt sehr, sehr schön, dass wir mit Keynotes sensibilisieren für das Thema und in Folge dann freie Coaching-Tage anbieten, wo die sich punktuell auch nur ganz kurz mal einloggen können. Einfach nur mal, um eine Frage zu klären. Und da sehe ich, dass tatsächlich solche Fragen kommen. Also so ein mit, wollten Sie mir jetzt sagen, ich müsste mich äußern an der Stelle, ne? Und muss mir eventuell dann halt einen Rüffel holen, sag, jawohl, genau so ist es, ja. Und warten Sie mal ab, der Rüffel kommt vielleicht gar nicht. Also diese Sachen sind, glaube ich, ganz toll, dass man die so setzen kann als Impuls und als Motivation, aufeinander zuzugehen. Und umgekehrt geht es den Jungen ja auch so, dass die halt in einem Tempo unterwegs sind und gar nicht merken, dass sie einen Älteren vielleicht mit Dingen einfach überrennen. Und auch da häufig eine Unwissenheit ist, wie bereite ich das, was ich habe, tatsächlich auf? Also es ist meines Erachtens weniger ein, ich will gar nicht mit der anderen Seite, sondern häufig eben Unwissenheit und wieder mangelndes das Bewusstsein. Also das zieht sich für mich durch, immer zu sagen, ich gebe erstmal allen die Informationen und dann gucken wir mal, was das allein schon verändert, wenn ich einen Grundverständnis für etwas habe. Und vieles regelt sich dann schon. Und dann kann ich als nächsten Schritt den Finger in die Wunde legen und sagen, hey, warum willst du eigentlich an der Stelle nicht? Und findest du das eigentlich gut, denjenigen da mal mit zu konfrontieren und da mehr Bewusstsein dann zu schaffen und ihn dann aus der Komfortzone zu holen. Aber das wäre immer so zweigeschalten. Erst wissen, dann mal an den Schmerzpunkt gehen und dann gucken, was müssen wir jetzt noch machen.
Das Wichtigste in meiner und ich glaube in unserer beider Arbeit ist einerseits mal den Boden aufbereiten, das heißt Bewusstsein schaffen, dann auch Respekt und Wertschätzung für ein Miteinander, also dass man einander auch zuhört und wahrnimmt, Perspektivenwechsel, um dann miteinander einfach wirken zu können, ja, und einen Unterschied zu machen. Ja, jetzt sagen Sie eben das eigene Älterwerden, haben Sie vorher gesagt. Und wenn ich Sie jetzt anschaue, ich habe den Vorteil, ich sehe Sie, da strahlt mich eine energiegeladene Frau an, ja, mit einer jugendlichen Energie, was ich total schön finde, und einem sehr weisen Herzen und einem weisen Intellekt, sage ich mal. Wie gehen Sie selber um an den Tagen, wo es schwierig ist? Also, das fragen mich oft meine Kunden, wie kann ich eben mich wieder in die Mitte zurückholen oder wie kann ich eben meine Selbstführung stärken? Was tun Sie denn für sich selbst, wenn es mal schwierig, herausfordernd, frustrierend ist?
Ich glaube, was für mich beim Älterwerden tatsächlich neu ist, ist, dass sich in vielen Dingen wirklich das Tempo verändert, ne? Und nicht unbedingt das Tempo, wie ich noch kann, sondern das Tempo auch, wie ich noch will. Dass ich nicht mehr bereit bin, über bestimmte Dinge drüber zu gehen und mich zu hetzen oder husch husch mit irgendetwas zu machen. Aber natürlich auch, dass ich merke, boah, ich brauche eine Pause, ne? Und jetzt brauche ich schon wieder eine Pause. Was ist das denn? Und ich war immer ein Mensch, der mit einer enorm hohen Disziplin durchs Leben gegangen ist. Und ich merke, damit komme ich gerade nicht weiter, ne? Disziplin an dieser Stelle zumindest dafür eingesetzt, hilft sie mir nicht. Und so versuche ich jetzt meine Disziplin, die ich ja nun mal als Talent habe, was ich gut trainiert habe, auf andere Dinge zu münzen. Die Disziplin dahin zu münzen, zu sagen, okay, dann planen wir den Tag mal ein bisschen anders. Ne? Die Disziplin zu sagen, jetzt machst du diese Pause, auch wenn sie dir nicht passt. Du nimmst sie dir jetzt. Und ich mache immer wieder die Erfahrung, dass selbst 5 oder 10 Minuten Pause mir helfen. Ja, und ich bin danach nach wie vor immer noch überrascht. Ja, ich denke immer noch, boah, ist das merkwürdig. Ne? Also so wirklich diese Akzeptanz, okay, du bist jetzt so weit, dass du das brauchst, die habe ich auch noch nicht an allen Stellen. Aber ich merke zumindest, dass das gut funktioniert. Ne? Ich glaube, was mir auch bewusst wird, ist, ich glaube, dass diese innere Erlaubnis zu sagen, du darfst jetzt anders sein als früher. Du darfst jetzt anders arbeiten und es ist in Ordnung. Ne? Du hast einen anderen Mehrwert jetzt für bestimmte Dinge. Das sich zuzugestehen, das ist ganz großartig. Und ich erlebe es als enorme Entlastung und auch als ganz persönliche Freiheit und Luxus zu sagen, ich verabschiede mich von Themen, ich verabschiede mich von Tätigkeiten und setze andere neu. Und das ist wirklich was ganz Großartiges des Älterwerdens, dass wir diesen Wettbewerb oder auch dieses Mithalten müssen nicht mehr brauchen.
Yes. Ich bin 4 Jahre älter als Sie, habe ich gesehen. Es geht ganz stark um diese innere Erlaubnis, um die innere Ermächtigung auch. Dieses Ich darf, ich erlaube mir, erlaube mir klare Grenzen zu setzen, ich erlaube mir nur noch mit Menschen zusammen zu sein, die mir Energie bringen und. Und das ist
Genau.
großartig,
Also ich fand
ja.
das Jungsein sehr anstrengend. Das habe ich damals nicht so gemerkt. Aber im Nachhinein kann ich nur sagen, boah, bin ich froh, dass das vorbei ist. Und ich möchte ja nicht nochmal tauschen.
Ja, also der Körper könnte schon noch jünger sein, aber sonst.
Ja. Aber bitte die
Aber
Reise mitnehmen nach
nein,
Bali.
nein,
Ja,
ja.
genau.
Ach, ich möchte keinen Tag jünger sein, was meine innere Weisheit, Gelassenheit, meine Selbstliebe betrifft. Noch keinen
Ja.
Tag jünger, ja. Also das ist wirklich ein Geschenk, wenn man da mal ankommt in diesem inneren Frieden und der Freude. Und ja, das ist ein Geschenk, ja. So, jetzt gibt es noch 5 Fragen und dann noch die Abschlussfrage, was Sie auch noch meinen Hörern und Hörerinnen mitgeben wollen. Aber am Ende stelle ich immer 5 gleiche Fragen an meinen Hörer und Hörerinnen. Das war bis jetzt auch schon extrem bereichernd. Vielen Dank für diese Fülle, die da aus Ihnen raus sprudelt und diese Weisheit und Erkenntnisse. Frage 1: Wer oder wie sind Sie, wenn keiner zusieht?
Es gibt eine lustige Antwort. Ich rede mit meinen Katzen, wenn keiner dabei ist. Und das sind wunderbare Gespräche. Genau, das wäre die lustige Variante. Aber die andere ist, ich bin ja viel auf der Bühne als Keynote-Speakerin. Ich bin auch im Karneval aktiv, das heißt auch da sehr ausgelassen. Und ich glaube, wenn keiner dabei ist, dann kommt diese andere Seite viel stärker raus, nämlich die, in der ich Kraft tanke und nicht lasse. Und das ist eher so die ruhige, die meditative, die im Schreibflow sich befindende, im Kreativen sich findende, so. Also eher so diese ganz komplementäre Seite kommt dann zum Tragen.
Schön. Zweite Frage. Wo haben Sie sich heute am lebendigsten gefühlt?
Heute im Draußen. Ich liebe eine Form von Lebendigkeit, dahingehend sich in der Natur, also sei es beim Joggen, beim Stand-up-Paddeln oder so, also dich da eins zu fühlen damit und die Sonnenstrahlen jetzt zurzeit zu tanken. Das ist etwas, wo ich eine hohe Lebendigkeit tatsächlich wahrnehme. Abgesehen in so einem tollen Gespräch, aber das ist eine andere Form von Lebendigkeit. Da geht es eher so um Inspiration und Austausch. Und ich habe auch eine Form von Lebendigkeit eben im Einssein mit der Natur.
Sehr schön. Dritte Frage: Mit welchem Lieder oder Liederin, die können lebendig, tot oder fiktiv sein, würden Sie gerne mal arbeiten?
Ich würde mir da tatsächlich einen wünschen, der durchaus schwierig und ein bisschen durchaus nicht unstrittig ist, trotzdem bewundernswert, wie zum Beispiel Nelson Mandela, der einfach für mich etwas hat, was ich großartig finde, nämlich eine Leidenschaft und eine klare Vision und einen klaren Auftrag, für den er steht und bei dem er auch durchaus eben bereit ist, strittig zu sein für die Dinge. Der es aber gleichzeitig auch geschafft hat, nicht zu verbittern an dem, was ihm da widerfahren ist, sei es Gefängnisaufenthalt oder ähnliches. Und der im hohen Alter noch mal geheiratet hat mit über 80, ein drittes Mal. Also sprich, bis zum Schluss auch für Privates, für die Liebe, für Menschliches offen war und den Mut hatte, diese Schritte nochmal zu gehen. Und das finde ich so gerade für meine Themen, was Macht und Älterwerden betrifft, eine unglaublich spannende Persönlichkeit. Und den hätte ich gerne dadurch mal über die Schulter geguckt und gerne auch gespürt, wie er mit seinen inneren Themen und Konflikten da so umgeht. Das hätte ich sehr spannend gefunden.
Schön. Jetzt sind Sie selbst Autorin, aber gibt es irgendein Lieblingsbuch, ein Zitat, ein Film, der Ihnen oder das Ihnen immer wieder unterkommt? Und wenn ja, welches und warum?
Ich beschäftige mich tatsächlich sehr gerne mit Biografien oder mit Filmen, Büchern, wo es auch um Psychologisches geht. Das zieht sich da für mich durch. Jetzt so ein ganz spezielles hätte ich nicht, aber vielleicht einer der Filme, der mir zuletzt nochmal untergekommen ist, ist ein Film mit Robert De Niro, der eigentlich schon älter ist, aber ich kannte ihn vorher noch nicht. Man lernt nie aus. Ich weiß nicht, ob der Ihnen was sagt.
Ja, großartiger Film,
Ja,
yes.
einen 70-Jährigen spielt, der einfach nochmal als Praktikant in einem Start-up anfängt. Und ich fand das einfach unglaublich nett zu sehen. Und für mein Älterwerden-Thema, für meine Kunden ist das natürlich was ganz, ganz Schönes, sich auch damit so zu beschäftigen und ihm mal zuzusehen, was er so reinbringt und auch Mut zu machen, zu sagen, öffne dich doch auch mal für sowas ganz anderes und schnupper in die andere Generation rein und finde einen Weg, dich mit ihr zu verbinden. Und das hat er ganz toll gezeigt.
Und dann die letzte Frage. Angenommen, Sie werden in ein Stadion eingeladen und dort warten 50.000 Menschen auf Sie, weil die verehren Sie, die schätzen Sie, die hängen an Ihren Lippen, lesen Ihre Bücher und Sie haben die Möglichkeit, Ihnen eine Botschaft mitzugeben. Was möchten Sie Ihnen mitgeben?
Das Stichwort Bewusstsein, was wir eben hatten, wäre mir ein ganz wichtiges. Und ich mag diesen Gedanken sehr, zu sagen, gestalte deine Gegenwart so bewusst, dass du in Zukunft eine gute Vergangenheit hast. Und diese drei Aspekte einfach zu verbinden, ne? Wer jetzt seine Gegenwart gut macht, der kann einfach in Zukunft sagen, boah, ich hatte eine tolle Vergangenheit. Und diesen Gedanken finde ich immer wieder sehr schön, sich vor Augen zu führen.
Ja, im Hier und Jetzt. Jetzt kann ich gestalten. Ich kann nicht in der Vergangenheit, nicht in der Zukunft. Großartig. Vielen lieben Dank, liebe Frau Wert. Das letzte Wort hat immer mein Gast. Was sind denn noch so drei Sachen, die Sie meinen Hörern und Hörerinnen mitgeben wollen zum Thema Macht, Machtausübung, eigene Ermächtigung und Älterwerden?
Zum Thema Macht vielleicht. Wahre Macht zeigt sich nicht daran, wie laut wir sind, sondern wie leise wir zuhören können. Finde ich immer wieder sehr schön. Bezüglich des Älterwerdens, wir verstehen häufig Älterwerden so, dass wir Einfluss abgeben oder Einfluss verlieren. Und ich würde dazu ermuntern zu sagen, Älterwerden heißt, sich des eigenen Einflusses bewusst zu sein und den Luxus zu haben, ihn da einzusetzen, wo man will. Und dazu würde ich gerne ermuntern und sagen, ja, schaut hin, macht bewusst das, was tatsächlich rund sich anfühlt, was gut ist. Und gestaltet das Ganze. Euer Leben, wie auch das Älterwerden, wie auch die Machtsituation.
Oh, für mich hat sich das wunderbar angefühlt jetzt, diese fast Stunde mit Ihnen. Vielen lieben Dank für Ihre Zeit, für Ihre Weisheit, für die Offenheit, so viel zu teilen. Und das ganz, ganz letzte Wort haben Sie jetzt noch.
Das ganz, ganz letzte Wort heißt Danke. Danke, dass Sie diesen wundervollen Podcast machen. Ich finde es eine ganz schöne Möglichkeit, nicht nur Ihren Hörern, sondern auch uns allen, da einen Austausch zu ermöglichen miteinander und eben auch die Verbindungen zu sehen und sich inspirieren zu lassen. Das ist wundervoll. Danke.
Oh, danke schön. Und an dich auch ein Danke, dass du dieses Mal dabei warst und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe!